Ja, einen schönen guten Abend, liebe Geschwister. Schön, dass ihr gekommen seid. Heute möchten wir eine neue Reihe anfangen, eine kurze Reihe diesen Monat über. Und ich weiß nicht, wie es so euch geht, aber egal wie gut du drauf bist und selbst wenn du eine unbesiegbare, gute Laune in deinem inneren Wesen hast, kann ein Brief in deinem Briefkasten das alles verändern. Also geht's mir. Ein Brief in meinem Briefkasten kann meine Stimmung völlig ändern. Emotionen und Gefühle können sich schnell in genau das Gegenteil verwandeln, wenn es der richtige Brief dafür ist. Positiv, aber auch negativ, oder? Vielleicht eine hohe Rechnung, mit der wir nicht gerechnet haben. Vielleicht eine Reparatur oder Zahlung, die viel höher ist, als wir es vielleicht haben. Vielleicht ein Strafzettel, das passiert mir regelmäßig. Ein Strafzettel, den wir vielleicht vergessen haben oder gehofft haben, dass er erst nach 3 Monaten ankommt. Vielleicht bald für den einen oder anderen eine Einladung zur Musterung. Früher bei mir, ich habe das noch miterlebt. Vielleicht ein Liebesbrief, der uns gute Gefühle beschaffen kann. Vielleicht eine Todesanzeige, die uns schwer erschüttern kann. Oder eine Kündigung, die unser Leben verändert. Wir alle kennen das, wir können es nachvollziehen. Ein Brief in unserem Briefkasten kann so viel bewirken. Manchmal sogar unser ganzes Leben in eine andere Bahn lenken. Und auch Philemon, er hat einen Brief bekommen, der vieles verändern würde. Und diesen Brief, der auch so weitreichende Änderungen für nicht nur Philemon, auch für andere Personen hatte, diesen Brief möchten wir uns in den nächsten 3 Bibelstunden und auch heute genauer ansehen. In 25 Versen beschreibt Paulus durch seinen respektvollen und liebevollen Umgang mit seinem Freund und Glaubensbruder Philemon. Und so ist dieser Brief nicht nur eine gute Nachricht für ihn, sondern auch herausfordernd, weil er alte Wunden aufreißt. Weil er unbequem wird für sein eigenes Leben. Und wir wollen uns heute einen ersten Überblick verschaffen und dabei 3 Dinge in diesem Brief sehen. Zuerst möchten wir uns den Hintergrund der Gnade anschauen, eine Vorgeschichte, wie kam es überhaupt bis zu diesem Brief. Dann schauen wir uns die Menschen der Gnade an, die in diesem Brief genannt werden. Und zuletzt schauen wir uns den Blick der Gnade an, den wir erlernen wollen und auch müssen. Ich möchte heute den Einstieg und auch später noch so ein bisschen den Abschluss mit reinnehmen. Und zwar lese ich die ersten 3 Verse. Paulus, ein Gefangener Christi Jesu. Und Timotheus, der Bruder, Philemon, dem Geliebten und unserem Mitarbeiter. Und Apphia, der Schwester, und Archippus, unserem Mitkämpfer, der Versammlung in deinem Haus. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Soweit der Text erstmal. Während Paulus mit Timotheus gemeinsam diesen Brief schreibt, sitzt er selbst im Gefängnis in Rom. Er schreibt, in dieser Einleitung betitelt er das schon und sagt, ich bin ein Gefangener Jesu Christi. Nachdem Paulus also 3 Missionsreisen getätigt hat und viele Gemeinden gegründet hat, kam er später nach Rom, um dort im Gefängnis zu sein. Und in dieser Zeit, wo Paulus viele Gemeinden gegründet hat, kamen viele durch seinen Dienst zum Glauben. Viele Mitarbeiter wurden ausgebildet. Und nach dieser 3. Missionsreise kommt Paulus zurück nach Jerusalem und wird dort verhaftet wegen seinem Glauben an Jesus. Die Juden sind neidisch und wollen ihm Böses und überlegen sich, wie sie ihm schaden können. Und so kommt er erstmal dort ins Gefängnis, beruft sich aber auf den Kaiser und wird nach Rom überliefert. Und diese Gefangenschaft in Rom, die war für Paulus eigentlich ganz positiv, viel positiver als es üblich war in dieser Zeit. Denn auch wenn immer ein Soldat an Paulus gekettet war, hatte Paulus sehr viele Freiheiten. Dieser Ort, wo er im Gefängnis war, war vielmehr ein gemietetes Haus, in dem er sich aufhalten konnte. Das sagt die Apostelgeschichte hier, 28, Vers 30. Er aber blieb 2 ganze Jahre in seinem eigenen gemieteten Haus und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Und er predigte das Reich Gottes und lehrte mit aller Freimütigkeit ungehindert die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen. Also diese Unterkunft, die Paulus hatte, Dort durfte er Menschen empfangen, Menschen durften ihn besuchen und er durfte dort mit diesen Menschen über das Evangelium reden. Also viele Menschen, die hörten, dass Paulus dort ist in Rom und sie suchten ihn auf und sie kamen zu ihm in diesem gemieteten Gefängnishaus und sie kamen dort zum Glauben oder wurden im Glauben gestärkt. Paulus selbst, er beschreibt auch an die Philipper, dass die Umstände für ihn zu etwas Positivem geführt haben, denn jetzt wird das Evangelium bekannt im Kreis des Hauses, im ganzen Prätorium, also in der ganzen kaiserlichen Kaserne. Alle hören davon und ihnen wird der Glaube an Jesus bekannt. Und von dort aus, aus diesem Gefängnis, schreibt Paulus einige Briefe, den Epheserbrief, den Philipperbrief, den Kolosserbrief und auch diesen Philemonbrief. Und in diesen Briefen erwähnt er immer wieder neu, dass er für den Herrn gefangen ist, dass er für den Herrn leidet. Und dass er dennoch die Möglichkeit bekommt, das Evangelium zu verkündigen und Jesus zu verherrlichen. Das ist die Situation, aus der Paulus diesen Brief schreibt. Und dieser Brief an Philemon, das ist ein sehr persönlicher Brief. Andere Briefe, zum Beispiel der Philipperbrief und der Epheserbrief, das sind Briefe an ganze Gemeinden. Aber Philemon ist nur eine Person. Er bekommt diesen Brief von Paulus. Und das Anliegen, das Paulus hat, ist ein sehr privates, sehr persönliches Anliegen. Denn Paulus und Philemon kannten sich. Sie kannten sich schon von früher. Vermutlich kam Philemon durch Paulus zum Glauben, durch die Verkündigung. Als Paulus in Ephesus war, hörte Philemon ihn vermutlich und kam dadurch zum Glauben und war jetzt in eine Gemeinde gelandet, wahrscheinlich die Gemeinde in Kolossea und diente dort in dieser Gemeinde. Und dieser Brief, er lässt uns in gewisser Weise spüren, dass Philemon und Paulus eine gute und tiefgehende Beziehung zueinander hatten. Aber jetzt würde Paulus Philemon um etwas bitten, um einen Gefallen, der ihm schwerfallen würde, ihn herauszufordern, etwas zu tun, das nicht in unserer Natur liegt zu tun. Der Grund nämlich, warum Paulus diesen Brief schreibt, ist Onesimus. Onesimus war ein Sklave von Philemon gewesen. Und bei einer passenden Gelegenheit nutzte Onesimus diese Möglichkeit, sich vom Staub zu machen, abzuhauen, dieses Verhältnis zu Philemon aufzulösen und heimlich zu verschwinden. Das haben Sklaven immer wieder gemacht, wenigen ist es gelungen, aber einige, die sind dann geflüchtet. Und ein bekannter Ort dafür oder ein beliebter Ort dafür war Rom. Warum? Weil in Rom, da gab es die anonymen Sklaven und die konnten dort untertauchen und konnten in gewisser Weise ein neues Leben anfangen. Und so dachte sich auch vermutlich Onesimus, dass er diesen Weg gehen würde. Aber dort in Rom läuft es anders für ihn. Er trifft auf Paulus und er kommt zum Glauben an Jesus. Und das ändert alles. Das ändert alles für ihn. Nämlich während er sich dort bei Paulus aufhält, wird er nicht nur ein Gläubiger an Jesus, sondern er wird auch ein nützlicher Mitarbeiter. Und Paulus entschließt sich schweren Herzens, diesen entflohenen Sklaven wieder zurückzusenden zu seinem alten Herrn Philemon. Und er bittet Philemon also in diesem Brief, Onesimus wieder aufzunehmen, aber nicht mehr einfach als seinen Sklaven, sondern als einen geistlichen Bruder und ihm bereitwillig zu vergeben. Paulus befindet sich also hier in Rom. Wir sehen es auf der Karte. Er befindet sich in Rom und schickt Onesimus auf eine lange, lange Reise nach Kolossee. Warum können wir wissen oder warum können wir es stark vermuten, dass das genau die Gemeinde war, wo Philemon war? Die Bibelschüler der Gemeindebibelschule wissen das bereits, aber ich sag's auch hier nochmal. Wenn wir den Philemonbrief mit dem Kolosserbrief vergleichen, fallen uns so viele Parallelen auf, die so gut passen und ein einheitliches Bild ergeben, dass wir uns ziemlich sicher sein können, dass das die gleiche Gemeinde war, die Gemeinde, in der Philemon selbst auch diente. Paulus war nie bei den Kolossern gewesen, das sagt er auch in diesem Brief an die Kolosser. In dieser ganzen Provinz Asia war Paulus eigentlich nur bei den Ephesern gewesen. Und so können wir wissen, dass er mit diesen ganzen Gemeindegründungen, die in diesem Gebiet waren, eigentlich nicht viel zu tun hatte. Hier können wir all die Gemeinden in Zentralasien sehen. Und da gab es diese drei Gemeinden, die wie so ein kleiner Hotspot zusammen sind. Und diese Gemeinden waren sehr verbunden miteinander. Es war die Gemeinde in Kolossee, die Gemeinde in Laodicea und Hierapolis. Und Paulus sagt im Kolosserbrief auch, dass die Briefe in den anderen Gemeinden gegenseitig vorgelesen werden sollen. Das heißt, da gab es auch einen Austausch zwischen diesen Gemeinden. Sie waren sehr nahe gelegen. Die Personen, die jetzt also im Kolosserbrief erwähnt werden, die werden auch im Philemonbrief mit genannt. Zum Beispiel Epaphras, der Gemeindegründer, von dem wissen wir, dass er die Gemeinde in der Kolosser gegründet hat. Und er wird auch hier genannt, genauso wie Archippus und auch Onesimus. So deutlich hier in Kolosser 4, Vers 7. Alles, was mich angeht, wird euch Tychikus kundtun, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn, den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit er eure Umstände erfahre und eure Herzen tröste. Mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der von euch ist. Sie werden euch alles kundtun, was hier geschieht. Das scheint ziemlich eindeutig zu sein. Tychikus, ein Mitarbeiter von Paulus, den Paulus jetzt losgeschickt hat, um vermutlich den Epheserbrief und den Kolosserbrief zu übermitteln, und Onesimus mit ihm diese Reise unternimmt und dann dort in Kolossä diesen persönlichen Brief an Philemon übermittelt. Später werden wir noch näher auf die Personen eingehen, die hier vorkommen. Der Philemonbrief, der sollte für uns eine sehr wichtige und eine sehr bedeutende Rolle tragen. Er wird nämlich sehr unterschätzt. Er wird unterschätzt im Bibellesen. Ich weiß nicht, ob der Brief so oft in unserer Bibellese vorkommt. Wir würden uns wahrscheinlich, wenn wir uns freiwillig entscheiden können, eher für andere Briefe entscheiden. Aber auch in der Auslegungspredigt wird dieser Brief eher weniger gepredigt. Auch für mich hat dieser Brief eine sehr wichtige Bedeutung. Als ich 18 Jahre alt war, wurde dieser Brief wie ein Schatz für mich. Schon eine Weile her, aber ich kann mich noch gut erinnern. Ich konnte nämlich eine Sache nicht tun. Ich konnte nicht vergeben. Die Dinge, die ich in meinem Leben erlebt habe, die konnte ich nicht vergeben. Und ich war in gewissen Lebensbereichen und gewissen Ecken meines Herzens verbittert. Ich war noch nicht sehr lange im Glauben und ich habe viele Dinge noch nicht verstanden, aber das habe ich verstanden, dass es dort ganz harte Stellen in meinem Herzen gibt, die nicht offen sind. Ich konnte nicht vergeben und ich wollte auch nicht vergeben. Dann habe ich den Philemonbrief gelesen. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, ich habe ihn immer wieder und immer wieder gelesen. Und mir wurde deutlich, dass gerade der Philemonbrief das Evangelium in einer besonderen Art hervorhebt. Uns in einer besonderen Art die herrliche Auswirkung des Evangeliums ausmalt. Denn das Evangelium von Jesus, das uns aufzeigt, dass wir seine heilende Rettung brauchen und seine Gnade, hört nicht dort auf. Sondern dieses Evangelium sollten wir nicht nur kennen und sollten wir auch nicht nur glauben, sondern auch leben. Und das ist die Botschaft, die wir immer wieder neu brauchen, die wir immer wieder neu hören müssen, dass das Evangelium uns genau dazu befähigt, nicht nur an Jesus zu glauben und irgendwie in den Himmel zu kommen und für immer mit Gott zu sein, sondern auch dazu, diese Botschaft heute, hier und jetzt in unserem Leben auszuleben. Das musste ich als junger Gläubiger lernen. Obwohl ich damals bereits an Gott geglaubt habe und das Evangelium geliebt habe, waren da so viele harte Stellen in meinem Herzen. Und ich musste feststellen, wenn Gott mir vergeben hat, wenn ich aus diesem Evangelium heraus gerettet sein darf, dann muss das auch eine Auswirkung in meinen Alltag, in mein Leben hinein haben. So wie bei Philemon, so wie bei Onesimus. Und ich wusste, dass wenn mir vergeben ist und Gottes Licht in mein Herz hineinkam, dennoch viele Kanäle nach außen, aus meinem Herz hinaus, verstopft waren in die Beziehungen meines Lebens. Und Gott gebrauchte diesen Brief durch seine Gnade in meinem Leben, dass ich lernen durfte, das Evangelium hört nicht im Glauben an Jesus auf, sondern es geht über ins volle Leben. Diese Gnade brauche ich heute noch und ich denke, wir alle brauchen sie. Und das soll dieser Brief uns beibringen. Das so zum Hintergrund für diesen Brief. Jetzt wollen wir noch einen Blick auf die Personen werfen, die uns die in diesem Brief begegnen. Die Menschen der Gnade habe ich sie genannt. Und ein Problem, dem wir begegnen, wenn wir das Neue Testament lesen, das ist so, dass Paulus dann immer wieder Namen aufzählt und wir lesen so über die Namen drüber, als ob uns das nichts zu sagen hätte, als ob das nicht wichtig wäre. Und wir können nicht zu viel mit diesen Namen anfangen, außer und zu fragen, das sind echt merkwürdige Namen. Und dann lesen wir einfach weiter und können nicht sehr viel davon wissen. Mit Timotheus können wir ein bisschen was anfangen. Mit Titus können, also es sind so ein paar Personen, die haben viel Fläche im Neuen Testament. Dann wissen wir was darüber. Aber über all die anderen, da lesen wir oft so drüber und sehen keine wirklichen Zusammenhänge. Aber das ist ein taktischer Fehler, den wir lernen wollen auszugleichen. Denn die Bibel sagt in Summe oft mehr über diese Person, als wir es denken oder wissen. Und diese drei Hauptpersonen, die haben wir schon mal ein bisschen beleuchtet. Wir kennen Paulus. Wir wissen, in welcher Situation er ist, als er diesen Brief schreibt. Wir wissen jetzt, dass Onesimus ein entlaufener Sklave ist, der zurückgesandt wird zu seinem Herrn. Philemon, der wahrscheinlich auch eine Autorität in der Gemeinde war. Aber außer diesen drei Hauptpersonen werden noch sieben weitere Personen genannt im Anfang und im Schluss von diesem Brief, die wir uns kurz anschauen wollen. Die erste Person hier ist Apphia. Apphia ist eine Frau, eine Schwester, eine Glaubensschwester. Vielmehr sagt Paulus nicht darüber, aber wir können ziemlich sicher davon ausgehen, dass sie die Frau von Philemon war. Warum nennt er sie dann hier in diesem Brief? Weil die Frauen verantwortlich für den Haushalt waren, also auch für die Sklaven, die in dem Haus gearbeitet haben und oft auch die Arbeit verteilten oder sich darum gekümmert haben. Wenn also Onesimus geflüchtet war, hat er sich nicht nur Schuld aufgeladen gegen den Herrn Philemon, sondern auch natürlich gegen seine Frau, die eigentlich seine Arbeitgeberin war. Dann wäre es ja logisch für uns und nachvollziehbar, dass Paulus nicht nur diesen Brief an Philemon schreibt, sondern auch an seine Frau und sie mitunter die Empfängerin ist. Vielmehr wissen wir über Apphia nicht, außer dass sie direkt nach Philemon genannt wird, für diesen Brief ihn zu empfangen. Als weitere Person wird hier genannt Archippus. Archippus, der Mitkämpfer. Und er war ein Mitarbeiter von Paulus. Und er war wohl auch jetzt mittlerweile hier bei Philemon und wird angeredet. Er wird auch mit angeschrieben für diesen Brief, so wie auch die ganze Versammlung, die sich in Philemon seinem Haus trifft. Archippus wird auch im Kolosserbrief von Paulus ermutigt. Vielleicht nicht ganz so angenehm, aber Paulus schreibt hier und sagt dem Archippus, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Also wenn ein Brief an Böbingen geschrieben worden wäre und das mein Name wäre, mit einer Ausrichtung oder Ermutigung vor allen anderen meinen Dienst zu erfüllen, dann wäre das vielleicht nicht so sehr angenehm, aber es zeigt, wie sehr Paulus ihn geschätzt hat und wie viel Aufgabe und wie viel Verantwortung Paulus dem Archippus auch mit auf den Weg gegeben hat. Er hat einen Dienst empfangen, er hat eine Aufgabe, eine Verantwortung empfangen und er sollte sich diesem Dienst und dieser Verantwortung stellen und sie erfüllen, sich darauf konzentrieren. Später am Ende vom Brief ab Vers 23, da werden auch einige andere Mitarbeiter genannt und Personen. Diese Verse möchte ich kurz vorlesen. Es grüßt dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Amen. Ja, die erste Person, die hier genannt wird, ist Epaphras. Ich habe es vorher schon kurz erwähnt und er beschreibt ihn als der Mitgefangene. Epaphras ist mein Mitgefangener. Er leidet mit mir. Und ich habe es vorher schon kurz erwähnt. Paulus, er war nicht dabei, als diese Gemeinden dort gegründet waren oder gegründet wurden, sondern Epaphras, er war derjenige, der die Gemeinden gegründet hat. Er war der Mann, der dort gebraucht wurde von Gott, um all diese Gemeinden zu gründen, die dort in dieser Gegend waren. Das wird deutlich in Kolosser 1, Vers 7. Ich möchte das auch einmal vorlesen. Wie es auch in der ganzen Welt fruchtbringend und wachsend ist, also das Evangelium, wie auch unter euch von dem Tag, an dem ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt, so wie ihr es gelernt habt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch eure Liebe im Geist kundgetan hat. Diese Gemeinde der Kolosser also, sie haben von Epaphras gelernt. Er war bei ihnen. Er hat sie im Glauben erzogen. Er hat sie gegründet. Er hat ihnen die Liebe Gottes gezeigt. Er hat sie in der Gnade Gottes erwiesen. Er hat sie gelehrt und erzogen im Geist. Und er bekommt am Ende vom Kolosserbrief auch so ein schönes Zeugnis in Kolosser 4, Vers 12. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, damit ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes steht. Denn ich gebe ihm Zeugnis, dass er viel Mühe hat um euch und die in Laodicea und die in Hierapolis. Epaphras, er kämpft in seinen Gebeten für diese Gemeinden, die er gegründet hat, wahrscheinlich seine Heimatgemeinden, sie waren ihm wichtig. Er wollte, dass sie im Glauben wachsen. Er war ein Mann des Gebets, der sie nicht nur in seinen Gebeten erwähnt, sondern der in seinen Gebeten für sie ringt, für sie kämpft, für sie einsteht, obwohl er weit, weit, weit weg von ihnen ist. Obwohl er wenig von ihnen hört, wenig von ihnen sieht, er steht für sie ein. Er ist gewurzelt in seiner Liebe zu diesen Geschwistern und er betet, betet fleißig. Aber Paulus nennt ihn auch seinen Mitgefangenen. Er war bei Paulus und hat ihn nicht allein gelassen, als es drauf ankam. Er war dieser treue und beständige Bruder, der nicht nur bereit war, über Jesus zu reden, der nicht nur die Segnungen des Evangeliums in Kauf genommen hat, sondern auch das Leiden. Und er ist dort bei Paulus geblieben, als es schwierig wurde. Er nennt auch Markus. Wir kennen Markus bereits aus der Apostelgeschichte ganz gut. Er war bei der ersten Missionsreise dabei und ließ dann Paulus und Barnabas alleine. Ist abgehauen, zurück nach Hause. Und das hinterließ auch gewisse Wunden bei Paulus. Und Enttäuschung. Er war enttäuscht von diesem Mann. Und später, als es dann darauf ankam, die nächste Missionsreise zu planen, da sollte Markus nicht mitkommen. Er hat es nicht durchgezogen. Er ist eingeknickt. Er ist abgehauen. Aber Gott führt diese Wege zwischen Markus und Paulus irgendwann wieder zusammen. Und als Paulus dann wirklich ernsthafte Schwierigkeiten hat und ins Gefängnis kommt und dort jahrelang sitzt, sagt er, Markus ist bei mir. Markus ist dabei. Er steht mir zur Seite. In Kolosser 4, Vers 10, da sagt Paulus über Markus, und Markus, der Neffe von Barnabas, deswegen ihr Befehle erhalten habt, wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Dieser Markus, er war ein Mitarbeiter von Paulus geworden, den er eigenständig losgeschickt hat, um Aufträge zu erledigen. Er hat ihm vertraut. Er hat Vertrauen gewonnen. Und er war ihm nützlich geworden. Später am Ende seines Lebens sagt Paulus auch über diesen Markus, nimm ihn mit, bring ihn mit mir mit, dass er mir nützlich zum Dienst ist. Derjenige, der früher unnütz war, derjenige, der früher nicht zu gebrauchen war, dem man nicht vertrauen konnte, der unbeständig war, der untreu war, er ist jetzt treu geworden. Er ist nützlich geworden. Er ist im Glauben gewachsen, im Dienst gewachsen. Nicht nur Paulus, auch Petrus hat dieses Potenzial von Markus entdeckt und sagt im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 13, es grüßt euch auch die Miterwählte in Babylon und Markus, mein Sohn. Petrus hat später in Markus seinen geistlichen Sohn gesehen, der vermutlich das Evangelium von Petrus aufgeschrieben hat und viele Predigten von ihm. Und so wurde Markus zu einem treuen und fähigen Diener über die Gnade Gottes. Wir wissen über Aristarchus, dass auch er aus der Gemeinde der Thessalonicher kam. Er war also ein Mazedonier und kam zum Glauben, als Paulus über Philippi nach Berea und dann nach Thessalonich kam, von dort nach Athen reiste und Gemeinden dabei entstanden. Ziemlich in kurzer Zeit, es war nicht viel Zeit, weil sie verfolgt wurden und weil Menschen ihnen schaden wollten. Aber Aristarchus, er wurde zu einem treuen und hingegebenen Diener. Als es nämlich in Ephesus einen Aufstand gab, wo Paulus noch gar nicht so wirklich dabei war, da schreckte Aristarchus nicht zurück, sondern ließ sich an der Stelle von Paulus gefangen nehmen und nahm die Leiden für Jesus freiwillig in Kauf. Und später dann, als Paulus nach Rom geführt wurde, da ist Aristarchus bei ihm und er lässt sie nicht allein. Das heißt so in Apostelgeschichte 27, Vers 2, als wir aber in ein dramatisches Schiff gestiegen waren, das im Begriff stand, zu den Orten längs der Küste Asiens zu segeln, fuhren wir ab. Und bei uns war Aristarchus, ein Mazedonier aus Thessalonich. Und auch im Kolosserbrief kommt er vor, es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener. Er blieb freiwillig bei Paulus, obwohl es nicht notwendig war, obwohl nur Paulus verurteilt war, entschied Aristarchus sich freiwillig, diese Leiden von Paulus mitzutragen. Demas wird noch genannt, eine traurige Gestalt unter denen, die mit Paulus unterwegs waren. Er wird als Mitarbeiter hier aufgezählt im Philemonbrief und auch in Kolosser 4, Vers 14 wird er erwähnt und später erst am Ende von Paulus seinem Leben sagt er, dass Demas die Welt liebgewonnen hat und nicht mehr bei ihnen dient. Er hielt dem Druck nicht stand. Er ging irgendwann dem nach, was die Welt zu bieten hatte. Und auch das ist ein Zeugnis, das wir empfangen können. Es geht nicht nur darum, dass wir unseren Herrn kennen, sondern auch, dass wir bei ihm bleiben, dass wir uns in seinen Dienst stellen. Es geht um mehr als einen guten Anfang zu haben. Demas erwandte sich irgendwann von einem Leben in der Hingabe Gottes ab. Und natürlich Lukas. Lukas, der Arzt, ein treuer Begleiter und Mitarbeiter von Paulus. Er schrieb dieses Evangelium, das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte. Und in all den Erlebnissen in der Apostelgeschichte über Paulus, da war Lukas dabei. Am Ende von Paulus seinem Leben, kurz bevor er starb, haben sich so gut wie alle Menschen von ihm abgewandt. Er sagt, alle in der Provinz Asia haben sich abgewandt. All diese Gemeinden, auch Ephesus, wo ich 3 Jahre lang gedient habe, sie haben sich abgewandt. Aber er sagt dann in diesem Brief, 2. Timotheus 4, Vers 11, Lukas ist allein bei mir. Als sonst gerade niemand da war, nicht alle haben sich von Paulus abgewandt, die dann weg waren, sondern manche sind auch anderen Diensten oder Aufgaben nachgekommen. Aber ganz zum Schluss, als Paulus so am Ende war, da war Lukas noch bei ihm. Er allein. Das sind die Personen, die uns hier begegnen in diesem Brief. Und was wir so daran sehen können ist, das ist das Schöne an Beziehungen. Sie alle kamen aus unterschiedlichen Gegenden. Sie alle waren aus völlig unterschiedlichen Situationen herausgekommen. Sie kamen aus unterschiedlichen Landesregionen. Sie hatten unterschiedliche Prägungen, unterschiedliche Umfelder. Paulus, ein ehemaliger Pharisäer. Onesimus, ein Sklave. Philemon, ein wohlhabender Mann, Aristarchus, ein Mazedonier, Lukas, ein Arzt und so weiter. Was hatten sie alle gemeinsam? Wie kommt diese Verbundenheit, dass der eine bereit ist, über Wochen lang zu reisen, um zu seinem alten Herrn umzukehren? Gar nicht notwendig, oder? Er hat es doch geschafft. Er ist doch bei den anonymen Sklaven gelandet. Was bewegt ihn dazu, diese Reise auf sich zu nehmen? Oder Tychikus, einen Brief von Paulus zu übergeben, um dafür über viele Wochen unterwegs zu sein. Was bewegt einen Mazedonier, der Paulus wahrscheinlich nur wenige Tage gesehen und erlebt hat, freiwillig mit ihm in den Knast zu gehen und dort bei ihm zu bleiben, dort zu dienen? Es ist die Gnade Gottes. Es ist die Gnade Gottes. Jeder von ihnen, jeder Einzelne, der hier in diesem Brief genannt wird, hat die tiefgreifende Gnade Gottes erlebt. Sie ist wie ein Bindemittel zwischen ihnen. Und aus diesem Grund liebten sich diese Menschen. Aus diesem Grund ermutigten sich diese Menschen, hatten eine Verbindung, die viel tiefer ist, viel schöner ist, als jede andere Verbindung, die es geben kann. Und es gibt da so diese zwei Wahrheiten im Leben eines Christen, und die können wir gar nicht wirklich voneinander trennen. Wir haben die eine vertikale Beziehung zu Gott und wir haben horizontale Beziehungen zu Menschen. Und je näher wir Jesus kommen, desto näher kommen wir auch den Menschen, die zu Jesus gehören. Das kann man sich wie eine Felge vorstellen, die einige Speichen hat. Und ganz am Rand von dieser Felge, da sind die Speichen weit auseinander. Aber je näher sie in die Mitte kommen, desto näher werden sie sich auch gegenseitig. Und so ist es auch in unserem Leben. Je näher wir zu Jesus wachsen, je intensiver, je schöner unsere Beziehung zu Jesus ist, je hingegebener wir für Jesus leben, je mehr werden wir auch zueinander wachsen. Je mehr Liebe werden wir auch füreinander haben. Je höher werden wir uns auch schätzen. Und so wie diese Personen aus diesem Philemonbrief hier, hoffe ich, dass du über dich sagen kannst, ja, ich bin auch ein Mensch der Gnade. Ich bin auch ein Mensch, der diese Gnade erlebt hat und jetzt eine Verbindung hat zu Menschen, die mir früher vielleicht egal wären. Menschen, mit denen ich früher mich nicht an einen Tisch gesetzt hätte. Menschen, die völlig andere Interessen haben, die aus einem anderen Umfeld kommen, eine andere Lebenssituation, andere Dinge erlebt haben. Aber ich liebe sie, weil sie zu meinem Herrn gehören. Und deswegen gehören wir zusammen. Und das ist eine Grundwahrheit, dass wir die Gnade Gottes empfangen haben und aus ihr leben und aus dieser Gnade Gottes eine Verbindung zueinander haben, die viel tiefer ist als jede andere Verbindung, die wir erleben können. Und je mehr wir aus dieser Gnade Gottes leben und sie aufnehmen in unser Leben, in unser Dienst, in unser Herz, werden wir auch untereinander mehr aus dieser Gnade leben können. Und das führt uns auch zum dritten Punkt, dem Blick der Gnade. Paulus schreibt hier in Vers 3, Gnade und Friede euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen diesen Blick, den Paulus hat, mal versuchen nachzuvollziehen. Paulus, er schrieb diese 13 Briefe, die wir in der Bibel haben. Und wir wissen, dass er noch mehr schrieb, aber diese 13 sind uns überliefert im Wort Gottes. Und jeden dieser Briefe, ich habe nochmal nachgeschaut, beginnt er mit dem Gruß der Gnade und des Friedens diesen Gläubigen. Jeder einzelne Brief beginnt mit diesem Gruß. Paulus, er hatte in seinem Herzen eine Sehnsucht, ein Verlangen für seine Beziehungen, die er ausgelebt hat. Er wollte, dass diese Beziehungen von Gnade und Frieden geprägt sind und beherrscht werden. Bevor Paulus also irgendetwas sagt, irgendetwas über sich, irgendetwas über die Empfänger, sagt er erstmal, ich wünsche euch Gnade, ich wünsche euch Frieden. Keine Ermahnung, keine Lehrthemen, erstmal, hey, ich wünsche euch die Gnade Gottes, ich wünsche euch den Frieden Gottes. Jeder von uns hat Beziehungen in seinem Leben. Und die Frage ist nicht, ob wir Beziehungen haben. Wir haben Beziehungen. Was ist der Inhalt dieser Beziehungen? Was ist unser Antrieb für die Beziehungen, die wir leben? Unser Verlangen? Paulus, er wollte die Gnade Gottes in diesen Beziehungen sehen. Er wollte sie fördern, damit sie wächst und damit sie dort herrscht. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, aber es gibt eine starke Gemeinsamkeit zwischen mir und Paulus. Also mir ist nur eine eingefallen, aber diese eine, die ist wirklich da, das weiß ich. Und zwar, Paulus und ich, wir hatten beiden nicht die besten Augen. Paulus war wahrscheinlich auch, hatte eine Sehschwäche, hatte nicht die besten Augen. Und so geht's mir auch, das ist zumindest eine Gemeinsamkeit, die ich gefunden habe. Und ich habe es noch nicht ausprobiert, aber manche Menschen sagen, man kann dann zu einem Optiker gehen oder zu einem Augenarzt und dann kann man rausfinden, ob man wirklich ein Augenleiden hat oder nicht. Irgendwann probiere ich das vielleicht mal aus und prüfe, ob das wirklich so ist. Aber ich will es mal so erklären. Wir Menschen neigen dazu, andere Menschen immer mit einer gewissen Brille zu sehen. Wir neigen dazu, in Onesimus einen flohenden Sklaven zu sehen, der seine Vergangenheit nicht loswerden kann. Und sie ist uns immer vor Augen. Er wird für uns immer ein entflohener Sklave sein, egal was er tut. Wir können in Markus immer denjenigen sehen, der aus unbekannten Gründen seine Missionare zurückgelassen hat, sie im Stich gelassen hat. Wenn jemand sagt, hey, was denkst du über Markus? Der Markus aus der Apostelgeschichte. Dann sagen wir nicht, das war ein toller Mitarbeiter. Es war ein Mitarbeiter, der gedient hat, der fähig war, sollen wir sagen, ach, das ist doch der Typ, der Paulus verlassen hat. Wenn wir über Onesimus reden, dann reden wir nicht davon, über Kolosser 4, Vers 7, was für ein treuer Mitarbeiter von Paulus er war, sondern wir reden darüber, ach, das war doch der eine Sklave, der weggelaufen ist. Wir beurteilen Menschen, das liegt in unserer Natur, meistens nach den Dingen, die sie falsch gemacht haben. Auch wenn sie später noch viel Gutes getan haben oder davor viel Gutes getan haben, meistens beurteilen wir die Menschen nach ihren Fehlern. Wir denken viel leichter, viel schneller an die schlechten Dinge ihres Lebens. Wir denken an ihr Versagen. Wir denken an ihre Vergangenheit. Und wir betrachten Menschen oft so, nach den Verletzungen, nach den Enttäuschungen, nach den Wunden, die wir vielleicht selbst erlebt haben oder andere durch sie erlebt haben. Manchmal führen wir dann Beziehungen so wie konnten und sagen, wow, du hast viele Schulden gemacht, jetzt musst du erstmal ganz viel einzahlen, damit es dann wieder in Ordnung ist. Dann sagen wir, der schuldet mir eigentlich noch eine Entschuldigung. Oder war ja klar, dass der sich nicht ändert, der kann sich ja nie ändern. Manchmal gehen wir mit Menschen um wie mit Produkten. Jedes Produkt hat irgendein Etikett und wir sehen nur diese eine Person und sagen, schwierig, schwieriger Charakter. Wir sehen diesen Menschen und sagen, unzuverlässig, faul, egoistisch, sonst was. Wir sind schnell dabei, ein Urteil über Menschen auf Grundlage der Emotionen zu fällen oder der Dinge, die wir gehört haben, nach ihren Fehlern. Und manchmal schauen wir auf die Beziehungen unseres eigenen Lebens und beurteilen sie danach. Was habe ich eigentlich davon, von dieser Beziehung? Inwiefern dient mir diese Beziehung überhaupt? Oder bestätigt mich? Und dann ist die Beziehung gut. Wenn ich was davon habe, ist sie gut. Wenn ich dabei Spaß haben kann und es genießen kann, dann ist es gut. Wenn es mir was bringt, wenn ich gerne Zeit mit dieser Person verbringe. Aber wenn es nicht mehr so ist, dann brauche ich es auch nicht. Dann ist es nicht mehr gut. So oder so ähnlich, wie gerade beschrieben, begegnet uns das oft in unseren Beziehungen, nicht wahr? Paulus erdrückt Onesimus kein Etikett auf. Er schaut nicht von oben herab auf ihn. Er sieht nicht in ihm diesen einen Sklaven, sondern jetzt einen geschätzten Bruder. Einen wertvollen Bruder. Warum? Er schaut ihn durch die Brille der Gnade an. Nicht durch die Brille der Vergangenheit, nicht durch die Brille des Versagens. Er drückt ihm dieses Etikett nicht auf, sondern er versucht ihn mit den Augen Gottes zu sehen. Zu sagen, das ist jetzt ein geliebter Bruder, den ich schätze, der mir nützlich ist, den ich liebe. Und er schreibt Philemon sehr respektvoll an und er könnte ihm gebieten, das zu tun, ihn aufzunehmen, ihm zu vergeben, aber er gibt ihm die Wahl und sagt, ich könnte es dir gebieten, aber ich will, dass du es freiwillig tust. Ich will, dass du deinen eigenen Weg damit findest. Und warum stellt sich Paulus auf diese eine Stufe mit Philemon? Weil er ihn mit der Brille des Evangeliums anschaut, mit der Brille der Gnade. So wie all die anderen Personen, die mit Paulus hier waren. Wir brauchen diese Brille des Evangeliums, mit der wir die Menschen, zu denen wir Beziehungen pflegen, ansehen. Wir brauchen diesen Blick der Gnade füreinander. Denn wenn Gott uns vergeben hat und uns zu seinen Kindern gemacht hat, dann schaut er uns nicht mehr an mit unseren Fehlern, mit unserem Versagen, mit unseren Sünden und all das ist immer im Vordergrund. Nein, er sieht all diese Dinge. Er sieht, was wir falsch gemacht haben. Er sieht unser Versagen. Er sieht alles. Aber wenn er uns ansieht, dann sieht er das Werk seines Sohnes. Dann sieht er seinen Sohn selbst in uns. Stell dir das vor, Gott kennt all deine Sünden. Jede einzelne. Jeden falschen, ungöttlichen, egoistischen Gedanken. Jede falsche Tat. Jeden stolzen Blick. Er kennt jeden Moment deines Versagens und dein Herz viel besser, als du es kennst. Aber er entscheidet sich dafür, dich nicht so anzusehen. Nein, er entscheidet sich dafür, dich in seiner liebevollen Gnade anzusehen, in dem Bewusstsein, dass deine Schuld dir vergeben ist. Und er nimmt dich an als sein eigenes Kind. Er blickt dich an mit seiner Liebe und Gnade, überschüttet dich durch seinen Sohn Tag für Tag mit dieser Gnade. Warum konnte Paulus so einen Blick auf die Beziehungen seines Lebens haben? Weil er sie mit der Brille der Gnade angesehen hat. Weil Gott ihm selbst in dieser Form begegnet ist. Paulus, als er die Christen noch verfolgt hatte, hätte er den sofortigen Tod verdient. Aber er ist Gott begegnet. Und Jesus hat ihn angesprochen, er hat sein Herz angerührt. Und obwohl er es nicht verdient hat, kehrt er um und lebt für diesen Jesus. Und so lernte Paulus aus der Sichtweise, wie Jesus selbst mit ihm umgegangen ist, auch so mit diesen Menschen umzugehen, sie durch die Brille des Evangeliums zu sehen. Wenn Gott uns so sieht, wenn Gott uns so ansieht als seine geliebten Kinder, wie sollten wir dann noch mit der Brille des Versagens und der Vergangenheit auf die anderen blicken? Oder ihnen irgendwie vorhalten, die Person ist so schwierig und so anstrengend und der ist so unbeständig in seinem Dienst und der kommt so unregelmäßig und der redet nur über sich selbst und die ist sowieso komisch. Die hat irgendwann mal was Fieses gedacht oder ist mir irgendwie aus dem Weg gegangen, hat komisch geguckt, die hat wahrscheinlich was gegen mich. Wir brauchen diesen Blick Gottes auch füreinander. Ein Blick der Gnade, ein Blick der Barmherzigkeit. Dafür sollten wir unsere Beziehungen leben. Das sollte der Inhalt unserer Beziehungen in unserem Leben sein. Danach sollten wir uns sehnen. Das sollten wir uns wünschen für uns als Gemeinde. In unserem persönlichen Leben. Und das wollen wir in den nächsten Wochen noch mehr tun. Diese Aspekte des Evangeliums darauf eingehen. Wir werden uns diese drei Hauptpersonen genauer anschauen. Philemon, Onesimus und auch Paulus. Und welche Rolle sie in diesem Brief einnehmen und wie darin Grundlagen des Evangeliums zu finden sind. Nicht nur die wir glauben und wissen wollen, sondern auch die wir ausleben wollen. Und lasst uns auch diese zwei Fragen mitnehmen in unsere Gedanken, in unser Gebet. Wie verändert es deinen Blick auf andere Menschen, wenn du daran denkst, wie Gott dich in Christus sieht? Das ist eine Frage, über die wir nachdenken dürfen, die wir mit in unser Gebet nehmen dürfen, aber auch, welche Beziehungen in deinem Leben brauchen Veränderung, damit sie zu Beziehungen der Gnade werden. Lass uns diese zwei Fragen auch mitnehmen, wenn wir später ins Gebet gehen, aber auch in unsere persönliche Gebetszeit. Und ich möchte gern diese Bibelstunde auch mit einem Gebet abschließen und lass uns auch dazu aufstehen.